Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Mir wurde vor ein paar Wochen gesagt, es sei mittlerweile ein Running Gag, ob ich, wenn ich anfange zu predigen, an diesem Ding nochmal rumschraube, obwohl es eingestellt ist. Jetzt ist das heute ein herber Rückschlag, weil ich versuche, das abzustellen, aber das muss ich jetzt natürlich doch tun. Dadurch, dass ihr jetzt wisst, dass ich versuche, das abzustellen, gelingt es mir dann vielleicht auch die nächsten Wochen. Okay. Letzten Sonntag haben wir uns an die Person Jesus, auf die Weise rangetastet, dass wir uns angeschaut haben, was er gesagt hat. Also, und was von jemandem zu halten ist, der solche Dinge sagt, die er gesagt hat. Es ging um die Worte. Heute geht es um die Taten. Oder genauer um seine Wunder. Es geht nur am Rande um Bewunderung, aber um Wunder, die Jesus getan haben soll. Ich habe beim Vorbereiten meinen alten Freund und großes Idol C.S. Lewis, also er war nie mein Freund, ich habe ihn nie kennengelernt, aber C.S. Lewis wiederentdeckt und wieder gelesen, und viele der Ansätze, die ich nachher so weitergebe, die stammen von ihm. Ich hatte eigentlich auch vor, einen längeren Text von ihm vorzulesen, aber habe mich eben entschieden, ich mache das nächstes Mal. A, wird es heute zu lang, und B, passt es eigentlich nächstes Mal besser. Und dann kriegt ihr vielleicht so ein bisschen mit, was mich an diesem Mann und seiner Art und Weise zu schreiben fasziniert. Der Clip, den wir jetzt sehen, ist aus dem ersten Narnia-Film, und diese Filme gehen zurück auf die Narnia-Chroniken, die C.S. Lewis geschrieben hat. Und wer die Story jetzt nicht kennt, Narnia ist eine Welt hinter dieser Welt. Und diese Welt wird entdeckt von vier Geschwistern, vier Kindern, die durch einen alten Kleiderschrank im Schloss eines Professors in diese Welt hineinstolpern. Beziehungsweise am Anfang ist es nur die Kleinste, die Lucy, die diese Welt entdeckt. Und natürlich glauben ihr ihre Geschwister nicht, als sie davon erzählt. Beim zweiten Mal ist Edmund, ihr Bruder, mit dabei. Und als sie jetzt zurückkommt, will sie natürlich nun endlich auch ihre beiden anderen Geschwister davon überzeugen, dass es diese Wunderwelt wirklich gibt. Und jetzt schauen wir uns diesen Clip an.
Schau, es ist da, es ist wirklich da!
Lucy, wovon redest du überhaupt?
Narnia gibt es wirklich, Peter, ich hatte recht.
Du hast bestimmt nur geträumt, Lucy.
Aber ich habe das nicht geträumt, ich habe den Turmlos wieder gesehen. Und Edmund war diesmal auch mit dabei.
Du hast den Faun gesehen?
Naja, eigentlich sind die beiden sich nicht begegnet. Was hast du da überhaupt gemacht?
Ich hab nur so getan, als ob. Es tut mir leid, Peter. Ich hätte sie nicht anstacheln sollen, aber du weißt ja, wie kleine Kinder heute so sind. Sie wissen einfach nicht, wann sie aufhören sollen.
Au! Oh. Jetzt reicht's. Wenn ihr hier weiter so einen Lärm macht, dann schlaft ihr im Stall. Professor. Es tut mir leid. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie auf keinen Fall gestört werden dürfen.
Ist schon gut, Mrs. McCready. Sicher gibt es dafür eine Erklärung. Aber zuerst sollte unser kleiner Gast eine heiße Schokolade bekommen.
Na, dann komm mal mit.
Wie es aussieht, habt ihr es geschafft, meine Haushälterin etwas durcheinander zu bringen.
Es tut uns sehr leid, Sir. Es kommt nicht wieder vor.
Es ist wegen unserer Schwester, Sir, Lucy.
Die Kleine, die geweint hat.
Ja, Sir. Sie ist wütend.
Und deswegen die Tränen.
Nein, es ist nichts. Wir kommen damit klar.
Das sehe ich.
Sie sagt, sie hätte ein magisches Land entdeckt. In diesem Kleiderschrank da oben.
Was hast du da gesagt?
In dem Kleiderschrank da oben. Lucy glaubt, dass da ein Wald drin ist.
Sie hört gar nicht mehr auf, davon zu reden.
Und wie war es?
Als wenn man mit einer Verrückten redet.
Nein, nein, nein. Nicht sie. Ich meine das Land.
Sie glauben ihr doch nicht etwa.
Tut ihr es?
Natürlich nicht. Logisch betrachtet ist das völlig unmöglich.
Was wird heutzutage an den Schulen gelehrt?
Edmund sagt, sie haben sich das nur ausgedacht.
Und er ist sonst der Vertrauenswürdigere.
Nein. Genau genommen wäre es das erste Mal.
Wenn sie nicht verrückt ist und nicht lügt, sollten wir logisch betrachtet davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt.
Wollen Sie damit sagen, dass wir das einfach so glauben sollen?
Sie ist doch eure Schwester, oder? Und ihr seid ihre Familie. Dann solltet ihr euch auch wie eine verhalten.
Was ist von den Wundern Jesu zu halten? Das ist eigentlich so ein bisschen die Frage heute. Lucy entdeckt eine andere Welt. Sie entdeckt etwas, was eigentlich unmöglich ist. Und deswegen glaubt ihr natürlich niemand. Weil eben logisch betrachtet kann es das nicht geben. Logisch betrachtet gibt es keine Wunder. Logisch betrachtet macht niemand Wasser zu Wein. Logisch betrachtet geht niemand auf dem Wasser. Logisch betrachtet weckt niemand Tote auf oder heilt Kranke nur durch eine Berührung. Der Professor meint zu solcher Logik, dass das doch wohl keine Logik sei. Das wird heute an den Schulen gelehrt. Er findet logisch, wenn ihr eure Schwester nicht für verrückt haltet und wenn sie eigentlich vertrauenswürdig ist, dann solltet ihr ihr glauben. Das wäre logisch. Etwas als unmöglich ausschließen, nur weil man es noch nicht erlebt hat, das sei nicht logisch. So, jetzt ist Narnia ein Fantasiemärchen. Aber bei der Frage, wie wir mit diesen Wunderberichten von Jesu umgehen, geht es eigentlich genau um diese Sache. Angenommen, meine Logik lässt nicht zu, dass es außerhalb dieser Welt etwas geben kann. Narnia. Keine Welt Gottes, keine Kraft, die den Kräften, die wir in dieser Welt so kennen, irgendwie übergeordnet ist. Wenn das unsere Logik ist, unter dieser Denkvoraussetzung gibt es natürlich keine Wunder. Dann gab es keine und dann gibt es keine. Dann sind die Berichte der Wunder entweder gelogen oder irgendwie Produkte von verwirrten Geistern. So. Also wenn in unserem Weltbild kein Platz ist für Übernatürliches, dann ist nichts ein Wunder. Und egal, ich sage jetzt mal was Steiles, egal was passiert, davon wird uns auch nichts überzeugen. Denn alles, was passiert, und wenn es noch so erstaunlich ist, ist erklärbar. Und wenn es nicht erklärbar ist, dann können wir es immer noch damit erklären, dass eben unser Verstand nicht ausreicht oder unsere Erkenntnisse oder unser Wissen jetzt irgendwie diese merkwürdigen Zusammenhänge doch zu erklären. Also ich denke, du kannst die verrücktesten Dinge erleben. Du wirst sie niemals Wunder nennen, wenn Wunder in deinem Weltbild grundsätzlich nicht möglich sind. Und eher selten passiert das, dass durch das Erleben von etwas Unerklärbarem Leute anfangen umzudenken. Naja, anfangen umzudenken gibt es schon mal, aber sie tun es eigentlich auch nicht, wenn sie nicht wenigstens ein bisschen offen dafür sind, dass es Narnia möglicherweise doch geben könnte. Also, wenn Wunder in unser Weltbild partout nicht reinpassen, dann wird nichts ein Wunder sein. Rechnen wir auf der anderen Seite damit, dass Wunder möglich wären, dann begegnen sie uns immer wieder. Die Weltgeschichte ist voller Wunderberichte. Ich gebe zu, die meisten sind unglaubhaft. Leute sehen UFOs, Leute plaudern mit Engeln, Leute treffen ein ausgewachsenes Yeti oder was immer. Und man denkt, wenn man ihnen zuhört, eher an einen LSD-Trip als an ein Wunder. Aber wenn ich grundsätzlich nicht ausschließe, dass es etwas geben könnte, was meinen Horizont übersteigt, etwas mehr geben könnte als das, was logisch ist, wenn ich das nicht ausschließe, dann werde ich bei einigen besonderen Ereignissen, von denen Menschen berichten oder die ich selber erlebe, sagen können, das ist ein Wunder. Dann werde ich Ereignisse in meinem eigenen Leben Wunder nennen, die mein atheistischer Freund ganz anders erklärt. Jemand zum Beispiel fürchtet um das Leben seines todkranken Kindes. Es schwebt auf der Intensivstation zwischen Himmel und Erde, zwischen Tod und Leben. Er betet, dieser jemand betet wie ein Weltmeister. Das Kind wird gesund und die Ärzte sagen, da haben Sie verdammtes Glück gehabt. Noch Jahre später dankt er Gott für dieses Wunder. Sein Nachbar findet, sagt er ihm zwar nicht, aber findet, er sollte vielleicht eher dem medizinischen Fortschritt danken, der sein Kind gerettet hat. C.S. Lewis hat diesen Satz da oben gesagt. Erlebnisse beweisen dies oder jenes oder gar nichts. Je nachdem, mit welchen Denkvoraussetzungen wir da dran gehen. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Kommt auch von C.S. Lewis, dieser Gedanke. Der christliche Glaube, sagt er, ist ohne Glauben an Wunder unmöglich. Der christliche Glaube ist ohne Glauben an Wunder unmöglich. Da wird nicht jeder zustimmen, der sich Christ nennt, denke ich. Ich erkläre, warum. Der christliche Glaube gründet sich selbst auf ein Wunder. Der christliche Glaube steht sozusagen auf einem Fundament und dieses Fundament ist ein Wunder. Nämlich das Wunder, dass ein jenseitiger Gott in Form eines Menschen Teil unserer diesseitigen Welt wird. So. Er sagt, prinzipiell könnte jede andere Religion ohne Wunder auskommen und würde trotzdem funktionieren. Das Christentum ganz und gar nicht. Denn was soll das anderes sein als ein Wunder, wenn Gott Mensch wird? Aber das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Das ist natürlich genau die Frage, die uns auch ein bisschen beschäftigt, wenn wir uns hier mit Jesus beschäftigen. Ne? War dieser Jesus tatsächlich Gott? Und man kann auf diese Frage tatsächlich sagen, nein. Zu dieser Entscheidung kann man kommen. Nein, er kam nicht aus Narnia. Narnia gibt es nicht. Nur dann ist dem christlichen Glauben, das muss ich dann wissen, das Herz herausgerissen. Dann bleiben nur ein paar Wertvorstellungen, die irgendwie nett sind, aber die es anderswo auch gibt. Also christlicher Glaube ist ohne Glaube an Wunder in sich Nonsens. Wenn ich allerdings auch zu der Entscheidung komme, ja, möglich wäre es schon, dass Gottes Welt, wenn es sie denn gibt, sie sich mit unserer Welt in diesem Menschen Jesus Christus berührt, sozusagen, berührt hat. Möglich wäre es schon. Dann ist das ein Wunder, wie es kein größeres gibt. Und dann dürfte es mir auch nicht schwerfallen, an andere Wunder zu glauben. Wenn in Jesus wirklich Gott in diese Welt kam und eine übernatürliche Welt sich mit unserer Welt irgendwie in unsere Welt reinbricht, dann ist es nicht schwer, an Wunder zu glauben, wenn ich das glauben kann. Dann müssten eigentlich sogar solche Dinge passieren. Wenn Gottes Welt in unsere Welt reinkommt, dann müsste man solche Dinge erwarten, wie sie um Jesus herum passiert sind. Also sobald du an das Wunder der Inkarnation, so heißt das, die Menschwerdung Jesu, der Inkarnation glaubst, kannst du auch die anderen Wunder glauben. Sobald du Wunder grundsätzlich ins Reich der Märchen verbannst, musst du das auch mit der Inkarnation tun. Christlicher Glaube, der Wunder ausschließt, ist eigentlich nicht sinnvoll. Okay. Die Frage jetzt so ein bisschen, wir schauen uns Jesus an und das, was er getan hat, und wir fragen uns, könnte das wahr sein? Könnte das passiert sein? Scheint mir das vertrauenswürdig? So wie Lucy. Habt ihr den Eindruck, dass sie vertrauenswürdig ist, so wie ihr sie sonst kennt? Habt ihr den Eindruck, dass sie verrückt ist, wie ihr sie sonst kennt? Könnte es dann sein, dass es wahr ist, was sie sagt? Was denken wir, wenn wir die gleichen Fragen über Jesus denken? Okay, wir gehen wieder so ein bisschen auf die Suche nach der Wahrheit um diese Person Jesus. Wir schauen uns ein paar Wunderberichte an. Ich lese sie nicht vor, ich kürze die immer so kurz zusammen, aber wir gucken mehrere an und versuchen ein bisschen einzuordnen. Und ich habe immer so grundsätzliche Aussagen daraus gezogen, die ich finde, die man treffen kann, wenn man sich Jesus und seine Wunderberichte anschaut. 6 Stück sind's. 6 kurze. Die erste Aussage: Jesus tat wunderhafte Dinge, als wäre das völlig normal. Das Beispiel. Jesus und seine Jünger fahren in einem Boot. Er schläft, sie segeln oder rudern oder was weiß ich. Es kommt Sturm. Die Jünger schieben Panik, Todesangst. Sie wecken Jesus auf. Und er steht auf und dann befiehlt er dem See, ich lese es vor: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Man hat den Eindruck hier und eigentlich in allen Wundern berichten, Wunder geschehen bei Jesus fast so wie nebenbei. So, immer ist das so. Nie macht er Hokuspokus. Man liest nicht davor, dass er sich da in das Boot setzt, sondern irgendwie sich heftig konzentrierte oder irgendwas. Er sagt, sei still. Nie braucht er eine besondere Atmosphäre, nie magische Orte, die er aufsucht, weil es nur da funktioniert, nie gedämpftes Licht, nie irgendwelche Beschwörungsmantras. Jesus ist sozusagen das Gegenteil in seinem Umgang mit Wundern, wie von jedem Wunderheiler, der heute so herumwundert, finde ich. Wenn man die Wunderberichte liest, dann fällt einem auf, wie schlicht das ist. Als ob das normal sei, dass man 5000 Menschen mit, wie viel ist das, 5 Brote und 2 Fische oder andersrum, satt macht. Ja, er sagt, okay, die Leute haben Hunger, ja, dann was haben wir, aha, lass die Leute sich mal lagern, sollen sich ein bisschen aufteilen, dass das besser ist mit dem Verteilen. Oder als ob das normal sei, dass ein Blinder wieder sehen kann oder ein Lahmer geht. Da ist ein Lahmer und der will gesund werden. Er sagt, na gut, dann steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. So, die Leute finden das natürlich überhaupt nicht normal, die das beobachten. Ne? Aber Jesus macht irgendwie nie eine Geschichte draus. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es bei Jesus genau umgekehrt ist wie bei uns. Was wir für natürlich halten, das findet Jesus oft unnatürlich. Und was wir übernatürlich nennen, das ist für ihn natürlich. Man kann sagen, in den Wundern bricht sozusagen die Welt, wie sie eigentlich sein sollte, in unsere Welt rein, die aus Jesu Sicht nicht so ist, wie sie sein sollte. Krankheit, Tod, Verzweiflung, Angst auf einem See, Psychosen, Hunger, Schmerz, was wir normal finden, wo wir sagen, natürlich, so ist unsere Welt, daran haben wir uns gewöhnt. Das findet Jesus unnatürlich. So sollte diese Welt nicht sein. Das sind Anzeichen einer unnatürlichen Welt, einer verwundeten Welt. Und in den Wundern Jesu ist es jedes Mal, als ob wie selbstverständlich Gottes Welt da reinkommt, die Welt, wie sie aus Gottes Sicht natürlich ist. In unsere verwundete Welt und etwas heil macht. So, damit meine ich nicht, überall da, wo ein Mensch Gott trifft oder so, da verschwindet alle Krankheit, alles Leid, alle Angst, alle psychischen Probleme. Jesus hat nicht alle geheilt, einzelne. Aber wenn er es tat, dann schien es für ihn etwas ganz Natürliches zu sein. Okay, das war so mein erster Gedanke. Der zweite, Jesus tat Wunder, er zauberte nicht. C.S. Lewis hat darauf hingewiesen, dass zwischen den Wundern von Jesus und den Wundern von Zauberern in Fantasy-Geschichten ein riesiger Unterschied liegt. Bei Jesus fliegen keine Besen durch die Luft, Bäume fangen nicht an zu sprechen, man verwandelt nicht Toaster in Mäuse, es machen auch keine Mäntel unsichtbar oder er hat auch nicht seine Gegner mit irgendwelchen überdimensionalen Nasen bestraft oder irgendwas. Jesus zauberte nicht. Und Lewis meint, in den Wundern Jesu, diesen Gedanken habe ich so nur bei ihm gefunden, kommt eigentlich keine uns wirklich fremde Macht in diese Welt. Eigentlich ist das keine wirklich fremde Macht, die wir da bei Jesus sehen. In den Wundern sagt er, handelt Gott eigentlich so, wie er immer handelt, wie wir ihn kennen. Nur verdichtet. Es passiert eigentlich immer wieder, sagt er, dass Menschen gesund werden um uns herum. Die Kraft, gesund zu werden, die liegt in jedem lebendigen Körper. Diese Kraft, die eine Wunde heilt, wenn wir uns geschnitten haben. Er sagt, das ist nicht die Salbe. Mach das mal bei einem toten Körper, da kannst du Salbe draufschmieren, wie du willst, da passiert nichts mehr. Die Kraft liegt eigentlich im Körper selbst, die diese Wunde heilt. Das ist eigentlich keine fremde Kraft, wenn Jesus heilt. Oder er sagt, es passiert immer wieder, dass aus Wasser Wein wird. In der Regel dauert es ein Jahr. Aber die Rebe zieht Wasser aus dem Boden, verwandelt es in den Trauben in Saft, wir pressen den Saft, in dem Wein vergärt er zu, in den Fässern vergärt er zu Wein. Eigentlich passiert es immer wieder, dass aus Wasser Wein wird. Oder er sagt, es passiert auch immer wieder, dass aus wenigen Weizenkörnern viele Weizenkörner werden und 5000 Leute damit satt werden. Es dauert nur länger. Also er sagt nicht damit, die Wunder waren ja eigentlich gar keine Wunder, ist ja alles logisch erklärbar, das meint er überhaupt nicht. Aber er sagt, die Kraft, die Wunder bewirkt, ist eigentlich keine wirklich fremde Zauberkraft, sondern sie ist eigentlich der Kraft verwandt, die in dieser Welt überall wirkt, weil diese Welt von Gott kommt. Wenn Jesus einen Menschen auferweckt, Leben schenken, das ist eigentlich seit Anbeginn unseres Zeitalters Gottes Meisterstück. Tut er immer wieder. Also Wunder von Jesus klingen nicht wie Zauberei, sondern nach etwas, was wir eigentlich von Gott gewohnt sein könnten, wenn wir ihn als Ursprung des Lebens und als Ursprung dieser Welt anerkennen würden. Ich gebe zu, bei zwei Wundern, da geht es mir ein bisschen anders. Das ist dieses eine merkwürdige Wunder, wo die Jünger kein Geld haben, um Steuern zu bezahlen, und Jesus schickt Petrus angeln und in dem Maul des Fisches findet er Geld. Das kenne ich so sonst nicht. Und auch das, wo er übers Wasser läuft, finde ich. Okay. Drittens. Das Dritte, was mir auffällt, Jesus handelt, als könne er nicht anders. Ich lese einen kurzen Vers vor, Matthäus 14, Vers 14. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich. Da ergriff ihn das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Ich glaube, man kann nicht anders, als Jesus, selbst egal wie man über ihn denkt, zuzugestehen, dass er ein Mensch war mit einem unglaublichen Mitgefühl für andere. Er sieht diese Welt, die wir normal finden, an die wir uns fast gewöhnt haben, aber ihm zerreißt es das Herz. Mir scheint, wenn Jesus Wunder tat, dann kann er einfach nicht an diesem Menschen vorbeigehen, ohne ihm zu helfen. Er kann einfach nicht vorbeigehen. So wirkt es. Und dafür bricht er gängige religiöse Tabus und er setzt sich über vernünftige Sicherheitsvorschriften, sage ich mal, hinweg. Also das Erste mit den religiösen Tabus. Er heilt am Sabbat. Das ist jetzt nur für uns nicht mehr besonders skandalös. Wir haben hier Ärzte, die müssen auch manchmal sonntags arbeiten und dann heilen sie am Sonntag. Ja, aber Jesus war Jude und für einen Juden ist der Sabbat heilig und man ehrt Gott am Sabbat, indem man nur die allernötigsten Dinge tut. Okay, wenn jemand in Lebensgefahr schwebt, aber sonst. Und Jesus war Jude. Das war ihm nicht einfach Schnurz. Das war auch für ihn ein Wert, den Sabbat heiligen. Und am Sabbat einen Menschen zu heiligen, wo man doch eigentlich auch bis morgen noch warten könnte, das war ein Skandal. Das verletzte religiöse Gefühle. Mehr als einmal tut Jesus das. Und ihm ist die Vorschrift egal. Aus Mitleid. Und dieses andere, wo er sich über Vorschriften hinwegsetzt, die mehr die eigene Sicherheit betreffen, sage ich mal. Mehr als einmal bringt ihn sein Mitleid dazu, sich Menschen zu nähern, denen man sich nicht nähern sollte. Wirklich nicht nähern sollte. Ein Aussätziger kommt auf ihn zu. Diese Leute durften wegen der Ansteckungsgefahr anderen Menschen nur auf eine bestimmte Distanz nähern. Und sie galten auch noch kultisch, also religiös, als unrein. Man hatte die Vorstellung, selbst Gott geht zu diesen Menschen auf Abstand. Dahinter verbarg sich auch der Gedanke, irgendetwas haben sie getan, sonst ging es ihnen nicht so, wie es ihnen geht. Also ein Leprakranker kommt auf Jesus zu. Man kann sich vorstellen, wie die Leute, je näher er kommt, desto mehr zurückweichen, sich irgendwas von dem Mund halten oder so. Und dann hält die Menge den Atem an oder ein Raunen geht durch die Menge, als Jesus die Hand ausstreckt und diesen Mann anfasst. Steht extra da. Er fasst ihn an. Wahrscheinlich ist dieser Mann seit Jahren nicht mehr berührt worden. Und dieser Mann wird gesund. Jesus verunreinigt sich und es ist ihm egal. Jesus riskiert, sich anzustecken und es ist ihm egal. Glauben wir, er konnte sich nicht anstecken? Warum glauben wir das? Das ist ja der große Unverwundbare, oder? Also am Kreuz klappt das nicht so mit der Unverwundbarkeit. Ich glaube das nicht. Das nicht für Jesus genauso wie für jeden anderen das Risiko bestand, sich anzustecken. Es gab sogar im Mittelalter die merkwürdige Vorstellung, unter Christen, dass Jesus ein Leprakranker war. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und dass das eine heilige Krankheit sei. So. Jesus kann einfach nicht anders. Ihm doch egal, was passieren könnte, wenn ich diesen Mann anfasse. Dieser Mann muss berührt werden. Endlich wieder. Seine Isolation muss durchbrochen werden. Darum geht's ihm. Stell dir vor, diese Dinge um Jesus wären wirklich passiert. Stell dir vor, nur die Hälfte wäre passiert. Was sagt das über Gott aus? Über einen Gott aus, über unseren Gott aus. Ein Gott, den das Mitleid mit uns ergreift. Das ist ein Gott, der dem Anblick von Leid quält. Ein Gott, dem doch egal ist, was sich gehört und was vernünftig ist, wenn jemand Hilfe braucht. Viertens. Jesus tat Wunder lieber ohne Öffentlichkeit. Jesus wurde nicht so gern bewundert. Er mochte es nicht, wenn die Leute Wunder sehen wollten, um dann glauben zu können. Einmal wird er zu einem Mädchen gerufen, das gestorben ist. Kurz zuvor. Es liegt noch im Bett, Krankenbett. Und er kommt dahin und er lässt nur die Eltern und zwei, drei seiner engsten Freunde mit ins Zimmer und macht die Tür hinter sich zu. Und dann spielt er auf eine komische Art und Weise die Sache runter und sagt, sie schläft nur. Und weckt sie auf. Und dann schärft er denen ein, den Leuten da, erzählt niemand davon. Sagt das nicht weiter, was ihr hier gerade erlebt habt. Und das tut er öfter, dass er das Leuten sagt, die Wunder am eigenen Leib erlebt haben, sie sollen es bitte für sich behalten. Oder ein anderes Beispiel dafür, dass Jesus manchmal die Öffentlichkeit mied. Wenn große Menschenmengen zusammenkommen, um Wunder zu sehen, dann ist es nicht selten so, dass er sich lieber entzieht. Dass er die einsamen Gegenden den großen pulsierenden Zentren vorzieht. Jesus hatte überhaupt nichts gemeinsam mit Leuten, die Heilung wie eine Ware anbieten. Das gibt es heute. Die in großen Hallen auf Bühnen auf und ab tigern und aus der Krankheit und aus der Heilung eine Sensation machen. Jesus hat überhaupt nichts mit solchen Leuten zu tun. Oder gemeinsam. Und danach bitten sie um eine großzügige Spende. So selbstverständlich Jesus Wunder tat, so zurückhaltend ging er eigentlich damit um. Dass es sich trotzdem rumgesprochen hat, ist überhaupt keine Frage. Und dass die Leute es meistens doch erzählt haben und dass die Öffentlichkeit ihm nachrannte. Man könnte sich fragen, warum hat Jesus das eigentlich getan? Warum will er das so ein bisschen verstecken? Hier und da. Ein guter Grund könnte schon sein, weil man das auch merkt, dass er das am Anfang seiner Wirksamkeit vor allem tut. Ein guter Grund könnte sein, dass er so lange wie möglich, so wenig wie möglich Aufsehen erregen will bei seinen Gegnern. Wo viele Leute zusammenkommen, da richtet sich auch das Auge der Ordnungshüter hin und in einer römischen Nase riecht viele Menschen zusammen immer nach Aufruhr. Also das ist ein guter Grund zu sagen, Jesus wollte da vielleicht ein Stückchen wirklich Publicity vermeiden erstmal. Ein anderer Grund könnte sein, dass es Jesus im Kern eigentlich nicht um das Wunder ging, sondern um das, was Menschen durch dieses Wunder entdecken sollten. Und damit bin ich jetzt beim nächsten Punkt. Um diese Sache, was es Jesus eigentlich ging, geht es die nächsten Male. Aber dieser fünfte Punkt hat schon ein bisschen was damit zu tun. Das ist, Jesus tat Wunder und er erlebte, dass sie selten Glauben wecken. C.S. Lewis hat das ja, ne, habe ich ja eben so ein bisschen zitiert, dass es eigentlich kein noch so großes Wunder kann machen, dass wirklich etwas bewiesen ist und dass Leute nicht anders können, als zu glauben. Jesus hat das erlebt. Eines der größten Wunder, die von ihm berichtet werden, ist dies. Da scheint es übrigens so, als ob er, das ist die Auferweckung von Lazarus, seines Freundes Lazarus, da scheint es ein bisschen so, als ob er diesmal das Wunder bewusst vor den Augen der Öffentlichkeit tut. Er kommt nämlich absichtlich zu spät. Als er von Lazarus hört, ist er noch krank. Als er hinkommt, ist er schon tot, weil er getrödelt hat. Jesus hat ein bisschen getrödelt. Wir bleiben noch zwei Tage hin, dann gehen wir. Und dann steht er vor diesem Grab und ich sage es jetzt mal ein bisschen böse. Er macht ein bisschen eine Show. Er betet laut folgende Worte. Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann kehrt sein Freund ins Leben zurück, kommt aus dem Grab raus. Das war das letzte Wunder, das Jesus tat. Und es wird berichtet, dass aufgrund dieses Ereignisses eine Woche später ein Triumphzug in Jerusalem veranstaltet wird für Jesus. Bisschen merkwürdige Sache, er sitzt auf einem Esel, ist nicht so richtig triumphal, aber die Leute jubeln irgendwie aufgrund dieses Ereignisses. Sie glauben wegen dieses Wunders an ihn. Leider nur eine Woche lang. Nach dieser Woche reduziert sich die Menge derer, die glauben, wieder auf ein Häufchen ängstlicher Anhänger und der Rest ruft, kreuzigt ihn. So, Jesus hat erlebt, dass Wunder kaum Glauben wecken. Nur vorübergehende Begeisterung. Es gab wenig echten Glauben allein aufgrund eines Wunders. Ich glaube, es ist heute noch so. Erlebnisse beweisen dies oder jenes oder gar nichts, je nach den Voraussetzungen, mit denen man sie betrachtet, ne? Aber man kann umgekehrt etwas über Glauben und Wunder sagen. Jesus hat nur da Wunder getan, wo Menschen an ihn glaubten. Oft sagt er zu einem Geheilten, dein Glaube hat dir geholfen. Manchmal war dieser Glaube, den die Leute da mitbrachten, nur ein Funken Hoffnung. aber immerhin die Hoffnung, vielleicht könnte Jesus. So. Nie tat er ein Wunder, ich habe jedenfalls keins gefunden, nie tat er ein Wunder ohne Glauben. Quasi, um sich zu beweisen. Die Gegner haben das immer wieder gefordert. Tu etwas, damit wir es glauben können. Und Jesus hat immer dankend abgelehnt. Also Wunder führen selten zu Glauben, aber Glauben führt zu Wundern. Nicht automatisch, nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, aha, du hast kein Wunder erlebt, hast du wahrscheinlich zu wenig geglaubt. Aber ohne Glauben werden wir auch keine Wunder sehen. Und wenn wir sie dann sehen, dann würden wir sie nicht erkennen oder wegdiskutieren. Jesus hat mal etwas sehr Frustriertes gesagt. Er hat gesagt, wenn das, was ich tue, nicht die Tat meines Vaters sind, also ich sage es mal mit meinen Worten, wenn das, was ich tue, nicht zu dem passt, was Gott sonst so tut, dann braucht ihr mir nicht zu glauben. Sind sie es aber, diese Taten, sind es die Tat meines Vaters, ne? Dann solltet ihr wenigstens diesen Taten glauben, wenn ihr mir selbst schon nicht glauben wollt. An ihnen müsste euch doch aufgehen, dass der Vater in mir lebt und ich im Vater lebe. Er sagt das ziemlich frustriert, weil es wenig erfolgreich war. Letzter Punkt, man kann sich fragen, wozu dann überhaupt Wunder? Jesus ging es ja offensichtlich im Kern darum, alle Menschen gesund zu machen. Hat er nicht gemacht, macht er auch heute irgendwie nicht. Wozu also Wunder? Worum ging es ihm denn eigentlich? Der letzte Punkt, Jesus tat Wunder, um etwas zu zeigen. Seine Hauptbotschaft, ich glaube, das habe ich letztes Mal gesagt, wenn es mich nicht täuscht, seine Hauptbotschaft war, Leute, das Himmelreich ist nah. Die neue Welt Gottes bricht an. Mit meinem Kommen bricht die neue Welt Gottes an. Und Gott ist gerade dabei, seine Herrschaft aufzurichten mit all denen, die dabei sein wollen. Das war der Kern seiner Botschaft, darum ging es ihm. Und die Wunder zeigen, wie das ist, wenn Gottes Reich wirklich anbricht. Und wie das Reich Gottes überhaupt ist. Im Reich Gottes könnte man sagen, oder man könnte sagen, das Reich Gottes steht für Leben, nicht für Krankheit, nicht für Tod. Und zeichenhaft blitzt es durch, wenn Jesus heilte und Tote auferweckte. Was nicht heißt, dass es, wenn Gottes Reich anbricht, es überhaupt keinen Tod und überhaupt keine Krankheit mehr geben wird. Das wird dann sein, wenn Gottes Reich total gekommen ist, ja. Aber Jesus sagte, das, was da passiert, das sind Zeichen. Er hat seine Wunder immer Zeichen genannt. Anzeichen, Hinweise, damit ihr begreift, etwas ganz Neues bricht an. Die totalen Kritiker hat das nicht überzeugt, aber die Leute, die mit einem Vorschussvertrauen kamen, sahen in diesen Zeichen Hinweise darauf, dass etwas Größeres kommt. Das Reich Gottes steht für Leben. Man könnte sogar sagen, das Reich Gottes steht für überfließendes Leben. Eines seiner bekanntesten Wunder ist die Sache mit dem Wasser und dem Wein. Sein erstes Wunder. Kennt jeder. Kein Notfall, keine Lebensgefahr. Jesus handelt nicht so richtig aus Mitleid. Also gut, vielleicht, weil das peinlich für den Bräutigam werden könnte oder weil die Party zu schnell vorbei ist oder irgendwas. Aber Jesus sorgt einfach für Unmengen Wein. Wein ist heute noch das Symbol für Genuss, für Lebensfreude, für Feiern, einfach für etwas Gutes. Und dieses Wunder, man könnte vor diesem Wunder, also nicht direkt davor, aber bevor dieses Wunder geschah, hat Jesus mal zu seinen Freunden gesagt, wenn ihr mit mir zusammen seid, dann werdet ihr den Himmel offen sehen. Ihr werdet sehen, wie der Himmel ist, wie die Welt meines Vaters ist, aus der ich komme. Das hätte ich fast Narnia gesagt. Und dann passiert dieses Wunder, wo überfließend viel Wein plötzlich da ist. Und danach, diesem Abschnitt steht, dass dieses Wunder dazu führte, dass die Jünger etwas von Jesu Herrlichkeit sahen, von dem, wie Jesus ist, wie dieses Reich Gottes ist, das mit ihm anbricht. Wunder sind Zeichen hier für überfließendes Leben. Sie sind nicht das Eigentliche. Sie zeigen eigentlich auf das, was das Eigentliche ist. Das Größere, was mit Jesus anbricht. Noch zwei andere Beispiele. Ihr kennt diese Wunder, wo Jesus Menschen von dämonischen Mächten befreit. Auch ohne Hokuspokus übrigens und Exorzismen oder so. Ein Zeichen dafür, wenn das Reich Gottes kommt, dann weicht selbstverständlich das Reich der Finsternis. Wohin soll es auch sonst? Selbstverständlich. Seht ihr die Zeichen, was passiert? So. Oder in all den Wundern, in denen Jesus eigentlich gar nicht so groß handelt, sondern wo das Wunder eigentlich mehr darin besteht, dass Jesus etwas weiß, was ihm niemand gesagt hat. Weiß, wie Leute denken, wie sie fühlen, wovor sie Angst haben, was ihr tiefster Schmerz ist. Er trifft eine fremde Frau, eine ihm völlig fremde Frau an einem Brunnen. Und er redet mit ihr über ihr kaputtes Leben, als ob er es im Detail kennen würde. Tut er auch. Und diese Frau gewinnt daraus Hoffnung und neue Kraft für ihre Zukunft. Ein Zeichen dafür, wo das Reich Gottes ist, da ist Wahrheit. Da ist befreiende Wahrheit. Da kommt Verborgenes ans Licht. Nicht immer angenehm, aber immer befreiend. Vielleicht erinnert ihr euch an Achim mit seinem Lichtstrahler hier kürzlich mal in der Predigt. Jedes Wunder, das Jesus tut, das tut er nicht nur aus Mitgefühl für diesen Menschen, der da gerade vor ihm steht, sondern auch, weil es auf etwas hinweist, was etwas Größeres ist als das Wunder. Das, worum es Jesus geht. Und jetzt, Achtung, bin ich gleich ein bisschen schnell fertig. Komme ich schon zu der Schlussfrage, und es ist eigentlich die Kernfrage: Was siehst du in den Wundern von Jesus? Erfundene Berichte, weil es logisch betrachtet keine Wunder geben kann? Oder siehst du Zeichen für etwas Größeres? Etwas Größeres, was mit diesem Mann in diese Welt kam. Etwas Größeres, das geglaubt werden kann. Etwas Größeres, das dein Leben verändern würde. Ja, soweit. Nächstes Mal geht's weiter. Ihr seid dran. Ich bete noch zum Schluss. Jesus Christus, ich bete für diese vor uns liegende Woche. Schenk uns Glauben. Schenk uns Glauben, damit wir die kleinen oder großen Wunder sehen können. Jesus Christus, ich bete auch um Erbarmen, um dein Erbarmen mit uns, wo wir ja auf Wunder hoffen, weil es Dinge gibt, von denen wir uns wünschen, dass du da eingreifst. Ich bete, dass das für uns erlebbar werden kann. Und ich danke dir für jedes kleine oder große Wunder, was wir schon erlebten und was uns hilft, dir mehr zu vertrauen. Jesus, zeig dich, ob du lebst und ob sich der Glaube an dich wirklich lohnt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.